Schwarz hören.
Heute ist eine ganz besondere Situation. Ich sitze mit einer strahlenden Frau in Berlin-Charlottenburg.
Ja.
Und ich habe ihr gerade gesagt, als ich reinkam, Andrea, nach dem Buch, das du gerade vorgelegt hast, traue ich mich, nie wieder ein Buch zu schreiben. Und das meine ich ernst. Digitales Charisma, so heißt das Buch, das Andrea Grundmann vorgelegt hat. Und wir haben uns kennengelernt, genau genommen über den Begriff Charisma. Du hast mich irgendwie aufgestöbert, erstmal digital getroffen natürlich. Und dann war das ganz schnell ein sehr vertrautes, ein sehr interessantes Gespräch, was nicht immer der Fall ist bei solchen Online-Gesprächen, wenn ich es mal so sagen darf. Und dann haben wir uns irgendwann mal leibhaftig getroffen und seitdem kriege ich so am Rande mit, wie du arbeitest und wie du dieses Buch geschrieben hast. Digitales Charisma, 334 Seiten hat's. Sag mal, was ist digitales Charisma in aller Kürze?
Ich wollte ein Buch schreiben und Menschen befähigen und so eine Art Prozess an die Hand geben, wie sie ihre Persönlichkeit, ihre wirkliche Persönlichkeit, ihre Ausstrahlung ins Digitale übertragen. Ich erlebe das in meiner Arbeit. Ich arbeite viel mit Unternehmern, Führungskräften, schon auch so 50 plus, also unser Alter.
Danke. Dein Alter, meins weit drüber.
50 plus.
Das stimmt, das Plus ist ja nicht die Ziffer.
Also ganz erfolgreiche Persönlichkeiten, die im Digitalen aber irgendwie unbeholfen wirken und einfach unsicher sind und es einfach nicht schaffen, ihre Ausstrahlung, die sie im Analogen haben, rüberzubringen.
Mhm.
Und das erarbeiten wir und ja, und dann habe ich immer mehr Muster erkannt, was die Leute so zurückhält oder wo die Hindernisse im Kopf sind. Und das geht ja dabei los, wer sind wir eigentlich? Was macht uns denn aus? Wie wirken wir denn? Darüber machen wir uns ja normalerweise nicht so viel Gedanken, jedenfalls nicht jeder. Und das dann ins Digitale zu übertragen.
Mhm.
Und dafür gibt's aus meiner Sicht ziemlich gute Werkzeuge, die wir nutzen können. Und das habe ich versucht, alles in so einem Buch mal zusammenzuschreiben. Auch so ein bisschen den Hintergrund, die Zusammenhänge. Was wirkt da eigentlich alles zusammen, wenn wir im Digitalen auftreten? Weil es sind natürlich schon teilweise die gleichen Merkmale, die wir natürlich zeigen und so. Aber es funktioniert dann doch ein bisschen anders im Digitalen.
Ja, absolut.
Genau.
Wenn ich mit Leuten in Sachen Charisma arbeite, dann ist das sozusagen in einem Raum vorwiegend. Ich mache auch Trainings, wo ich mit den Leuten arbeite zu ihrer Persönlichkeit. Aber bei dir geht's ja noch viel, viel weiter, weil du bist ja eine Expertin in Sachen Internet, in Sachen Social Media, insbesondere LinkedIn.
Ja, ja.
Und das geht ja so weit, dass du eben auch ganz viele Handreichungen gibst, ganz viele Tipps gibst. Und das verstehe ich dann auch als den feinen Unterschied, dass du dich mit digitalem Charisma beschäftigst und ich mich vor allem mit den Menschen, wie deren Ausstrahlung ist. Ja, meistens ist das ja schrecklich, wenn man alleine mal so diese Online-Konferenzen nimmt. Da sind diese Kacheln. Dann hängen die Menschen meistens irgendwie rum. Manchmal siehst du nur einen halben Kopf. Manchmal guckt er so von oben. Die meisten gucken sich selber an, also nicht in die Kamera. Das heißt, der Augenkontakt fehlt und so weiter. Das ist dann etwas, was ich mit den Leuten erarbeite. Und bei der Gelegenheit geht's dann oft ans Eingemachte, weil die dann erkennen, nicht nur, dass digital es schwierig ist, sich zu präsentieren, oder die Persönlichkeit zu entwickeln und rauszubringen und auch zu zeigen, sondern generell ja schwierig. Du hast es schon angedeutet, du sagst, die wenigsten Leute machen sich Gedanken über ihre Wirkung oder wie sie so rüberkommen.
Genau, ne? Auch vor allem erstmal darüber, wie will ich denn wirken? Und im Digitalen haben wir ja einen großen Unterschied zum Analogen. Wir werden ja nicht am Stück wahrgenommen. Also wir können das auch nicht unbedingt so gestalten. Im Analogen habe ich in der Regel ein Gegenüber, entweder auch ein Publikum oder einen einzelnen Gesprächspartner, auf den kann ich mich einstellen.
Ja.
Und dem kann ich genau das erzählen, was der vielleicht gerade hören möchte, was ihn interessiert. Im Digitalen weiß ich nicht, es betrifft ja auch Webseiten oder das Profil, das LinkedIn-Profil. Ich weiß nicht, wer dort raufkommt, mit welcher Frage, mit welcher Erwartung, was derjenige gerade wissen möchte, was ihn interessiert. Das heißt, ich kann nicht direkt eine Frage beantworten, aber ich möchte ja trotzdem meine Botschaft senden.
Mhm.
Das heißt, da habe ich ein viel größeres Vakuum. Und wenn ich das nicht bewusst fülle, dann überlasse ich es dem Zufall, was derjenige von mir wahrnimmt und was er auch erinnert. Das sind ja auch nochmal zwei verschiedene Dinge.
Ja.
Und um das zu gestalten, ist es natürlich wichtig, erstmal wirklich rauszufinden, was macht mich denn aus und was möchte ich denn? Wir sind ja sehr komplexe Persönlichkeiten, können uns ja nicht auf 3 Adjektive reduzieren. Im Digitalen müssen wir das aber, vielleicht nicht auf 3, aber auf wenige prägnante Merkmale.
Ja.
Und die müssen wir dann möglichst auch im ersten Eindruck rüberbringen. Und welche das sind und wie wir das machen. Es gibt ja viele Sachen, die können wir nicht einfach behaupten. Also das können wir schon, aber das glaubt uns dann keiner. Mhm. Ja, also sondern da müssen wir eher etwas tun, vielleicht über etwas reden. Dann geht es darum, wie wir darüber reden oder schreiben, je nachdem. Und dann wird der andere uns diese Eigenschaft zuschreiben. Und dafür müssen wir sorgen.
Mhm.
Und was das dann ist, das müssen wir uns halt gut überlegen. Was kann denn das sein? Das hat viel mit unseren Werten zu tun, mit unserer Haltung. Und das ist eben nicht nur das, was wir machen, sondern ganz viel, wie wir es machen. Das ist so ein reflexiver Prozess, erstmal zu überlegen, wer sind wir, was macht mich aus, auch mal andere zu fragen, warum arbeitet denn jemand gerne mit dir zusammen? Was ist denn das? Das ist ja nicht unser Lebenslauf, unsere Berufserfahrung.
Das hast du ja auch gemacht, ne? Im Laufe deiner Berufstätigkeit.
Genau. Ja, also da wirklich mal zu überlegen, was sind denn das für Elemente, ja, die da eine Rolle spielen? Mhm. Ich habe das damals für mich gemacht. Ich habe ja eine kleine Internetagentur. Ich habe jahrelang, Jahrzehnte kann man schon sagen, Webseiten gemacht, Online-Marketing und wollte mich bewusst nochmal irgendwie anders aufstellen. Und dann habe ich mich, und das war auch der Anlass im Grunde für das ganze Thema, und ich wollte mich bewusst von meiner Agentur, wo ich halt immer als Agentur aufgetreten bin, ich wollte als Andrea wahrgenommen werden.
Mhm.
Und dafür habe ich eine eigene Webseite entwickelt. Da ging es um mich. Und jetzt habe ich überlegt, okay, wer bin ich denn? Was will ich denn eigentlich sagen?
Und wer bin ich und wenn ja, wie viele?
Ja.
Das ist halt nochmal das andere. Rande.
Ja, und dann habe ich so eine Webseite da entwickelt und die Über mich-Seite, und das weiß ich, diese Über mich-Unterseiten oder über uns sind die meistgeklicktesten Webseiten auf allen Webseiten, egal ob Unternehmen oder Solopreneur. Die Leute wollen das wissen. Also wer arbeitet dort, wer ist wofür zuständig, wie sehen die Personen aus? Die wollen einfach was erfahren über uns. Wir sind so Menschen, ja.
Na klar.
Und da habe ich dann halt auch so eine Über mich-Seite gemacht. Und dann haben mich ganz viele Leute angesprochen, Andrea, so eine Seite will ich auch haben, das ist ja cool, das bist genau du und super. Und dann dachte ich, ja, okay, aber wie mache ich die jetzt für andere so? Und dann habe ich diesen Prozess erarbeitet, so Stück für Stück. Und über die Jahre habe ich gemerkt, das funktioniert gut. Wenn ich das so mache, ich muss die Fragen stellen und dann führen wir das so zusammen. Ist natürlich bei jedem auch ein bisschen anders.
Das soll so sein. Wir sind Individuen.
Unbedingt.
Zum Glück.
Ja. Und dann habe ich auch gemerkt, wie spannend das ist. Also das ist ja eine Disziplin oder ein Teil des Personal Brandings, ne, wirklich uns als Persönlichkeit darzustellen.
Mhm.
Und jetzt ist das halt ein festes, also ein Angebotsbestandteil aus meinem Portfolio. Und das ist einer, eigentlich fast das Liebste, was ich mache, weil darüber erfahre ich wahnsinnig viel und ich kann den ganzen Tag Fragen stellen. Das kommt mir sehr entgegen.
Was so ein Coach so macht, ne? Am besten ist es ja so, dass er das dadurch rauskriegt und wenig den anderen sagt, wie es zu sein hat.
Ja.
Ich sage in meinen Trainings immer, ich sage ihnen gar nichts. Also ich sage ihnen nicht, wie sie zu sein haben, was sie zu tun haben, fällt alles aus. Bei mir geht's immer darum zu sensibilisieren, dass die wahrnehmen, wie kommen sie rüber, was macht sie aus, wie sehen sie andere, ganz, ganz, ganz wichtig. Und was du beschreibst, habe ich jetzt für eine interaktive Keynote als Titel entwickelt, und zwar Wer, wie, was? Frei nach der Sesamstraße. Weil das ist ja das, was Wahrnehmungspsychologen schon Jahrzehnte wissen, wenn nicht noch länger. Die Persönlichkeit ist das Entscheidende, inklusive Stimme, Sprache. Und dann kommt das, was ich rüberbringen will. Und wenn das dann so eine ganz kleine Prozentzahl ist, erstmal in einem ersten Schritt, sagen die ja so keine 10% in der Wahrnehmung dessen, was der Inhalt ist. Ich sage immer, Leute, und jetzt machen wir einen zweiten Schritt. Wenn das erste stimmt, die Persönlichkeit, Stimme, Sprache, so dass andere einen annehmen können, dann kommt im günstigsten Fall auch 100% Botschaft rüber. Mhm. Aber nur dann, du nickst heftig, ne?
Ja.
Also nur dann. Und oft ist ja gerade in Deutschland die Verliebtheit, was Inhalt und Botschaft betrifft. Hauptsache, wir wissen viel und wir haben viel zu sagen. Und wie sie es sagen, interessiert aber keinen Menschen. Oder dadurch, wie sie es sagen oder welche Persönlichkeit oder eben nicht Persönlichkeit es ist. Ja, und das nimmst du ins Digitale rein.
Hab natürlich auch nochmal viel recherchiert. Also das hat mir einfach nochmal einen riesen Erkenntnissprung gebracht, wo ich dachte, wow, ich habe ja eigentlich ein Thema ausgesucht, wo ich dachte, ich kenne mich gut aus. Und dann so im Schreibprozess ist da einfach noch viel, viel mehr entstanden.
Ja.
Das ist schon toll. Bin ja auch total stolz. Von daher freue ich mich sehr über deine Worte.
Das kannst du auch wirklich sein. Mhm. Worüber wir hier gerade gesprochen haben, waren die sogenannten Biasse?
Ja.
Lass mal was gucken.
Ja, im Grunde ist ein Bias eine kognitive Verzerrung. Das kann man sich so vorstellen wie eine optische Täuschung, wo wir, das kennen wir ja alle, gibt es so verschiedene Beispiele für. Wir wissen, dass die Linien gleich lang sind und trotzdem unser Auge, also unser Gehirn nimmt es so wahr, die eine sieht einfach länger oder kürzer als die andere aus.
Mhm.
Und so gibt es halt auch ganz, ganz viele kognitive Verzerrungen. Umso besser wir die kennen, umso besser können wir uns natürlich darauf einstellen. Ja, das sind eben Sachen wie der bekannte Confirmation Bias, dass wir also Sachen, von denen wir überzeugt sind, immer stärker wahrnehmen, so im Sinne, habe ich doch gleich gesagt, habe ich doch gewusst. Oder überhaupt, dass wir nur gewisse Dinge wahrnehmen. Zum Beispiel, wir wollen uns ein Auto kaufen und irgendwie haben wir so ein vielleicht, weiß ich nicht, ein gelbes Auto so uns mal überlegt. Und auf einmal sehen wir überall
nur noch gelbe Autos.
Ja. Und denken, das gibt's doch nicht, ja. Die sind da auch vorher schon lang gefahren. Unser Gehirn filtert einfach. Und der Hintergrund ist, unser Gehirn hat einen wahnsinnig hohen Energiebedarf. Und der Körper spart Energie. Das war früher existenziell, einfach überlebenswichtig. Mhm. Und deswegen läuft das Gehirn eigentlich ständig in so einen Energiesparmodus. Was dann dazu führt, dass wir so Abkürzungen nehmen. Wir versuchen, alles in irgendwelche Muster zu packen und uns das Leben ein bisschen einfacher zu machen. Das ist wichtig, weil sonst könnten wir gar nicht überleben. So, wenn wir alles wahrnehmen würden, was um uns herum passiert, werden wir wahrscheinlich durchdrehen, wenn wir nicht überlebensfähig. Aber es führt natürlich auch manchmal zu sehr absurden Situationen.
Schon dann Schubladendenken oder sowas?
Auf Schubladendenken. Ja. Ist so, wir suchen immer nach Mustern. Ne? Wir wissen, dass wenn wir in den Himmel gucken, dann sehen wir Gesichter in Wolken und Gesichter sind auch so ein ganz starker Anziehungspunkt für uns. Wir sehen überall Gesichter, wir gucken Menschen automatisch in die Augen. Das hat alles so evolutionäre Hintergründe. Und dieser Energiesparmodus führt halt zu sehr vielen Vereinfachungen, sage ich mal so. Und der macht uns nicht unbedingt schlauer. Und da gibt es ja dieses tolle Buch von dem Kahnemann, Schnelles Denken, Langsames Denken. Der erklärt das sehr gut. Das ist ein sehr dickes Buch, aber super interessant. Wir sind eigentlich immer in diesem Modus des schnellen Systems, dieses eher intuitiven und nicht wirklich rational. Wir denken da nicht lange über irgendwas nach. Wir können nur leider nicht so richtig entscheiden, in welchem System wir gerade unterwegs sind. Und gerade wenn irgendwas problematisch wird, wenn irgendwas bedrohlich ist für uns, dann schaltet der Körper in so eine Alarmsituation um und dann können wir nicht mehr wirklich rationale Entscheidungen treffen. Tun wir sowieso eigentlich, wenn wir ehrlich sind, nie. So, und das führt aber dazu, dass wir eben sehr empfänglich sind für solche Täuschungen. Also, dass unser Gehirn sich da einfach komplett täuschen lässt.
Mhm.
Und umso besser wir dieses Wissen darüber haben, umso besser können wir uns selber auch darauf einstellen und vielleicht im Nachgang nochmal das eine oder andere genauer betrachten. Und wir können natürlich auch, wenn es um unsere eigene Wirkung geht, überlegen, okay, was können wir denn tun, damit die anderen uns dann auch so wahrnehmen, wie wir sind, wie wir das wollen. Also dieser klassische erste Eindruck ist ein Beispiel dafür.
Ja. In meinem Training sage ich dazu immer ja und nein. Also es gibt in diesem ersten Eindruck, den haben wir einfach. Wir sortieren auch ein und dann ändert sich das aber unter Umständen, indem ich einen Menschen näher kennenlerne.
Das kannst du aber im Digitalen nicht garantieren.
Das ist schwierig im Digitalen. Ja.
Du musst in diesem ersten Eindruck möglichst ein Interesse entfachen und ein bisschen Sympathie und vielleicht auch Neugier, damit sich jemand überhaupt noch weiter mit dir beschäftigt
und
sich vielleicht auch noch mehr Dinge anschaut. Und es ist natürlich ein deutlich höherer Aufwand, diesen ersten Eindruck zu revidieren, als ihn einfach mal so zu behalten.
Wobei ich glaube, du redest nicht dem Umstand das Wort, dass wir uns so konditionieren, dass wir einer bestimmten Gruppe von Menschen, mit denen wir was zu tun haben wollen, anpassen oder dass wir das uns so darstellen, wie wir denken, dass die uns sehen wollen. Das geht, glaube ich, zu weit, ne?
Ja, nee, das.
Beziehungsweise das kann es gar nicht sein.
Nee, es geht eher um Relevanz, dass wir über Dinge sprechen, die für diese Menschen interessant sind, um überhaupt deren Aufmerksamkeit zu bekommen. Wir sollten, und das ist ja meine Überzeugung, wirklich authentisch und echt rüberkommen. Also es macht überhaupt gar keinen Sinn, ein Bild von sich zu entwickeln, was wir dann spielen.
Ja.
Das fällt spätestens bei der ersten echten Begegnung auf.
Ja.
Geht ja darum, dass wir wirklich authentisch sind. Aber was von uns, was von diesen ganzen Sachen, die uns ausmachen, was ist denn wirklich prägnant und was sorgt auch für eine gewisse Relevanz bei unserem Gegenüber?
Aber wie kriegen wir das raus? Indem wir das Buch von Andrea Grundmann lesen, genau, zum Beispiel. Wenn du mal so einen ganz kleinen Tipp jetzt hier mal gucken lässt. Also bei dir geht's ja letztlich darum, genauer rauszukriegen, wie komme ich bei den anderen Menschen an? Vielleicht will ich die als Kunden gewinnen. Das ist ja oft ein Thema. Ne? Du bist ja auch unterwegs, weil du eben Kunden gewinnen möchtest. Die ganze Welt scheint mir unterwegs zu sein, um Kunden zu gewinnen, seitdem ich ja erst seit kurzem, gemessen daran, wie lange es das schon gibt, ich beschäftige mich ja erst seit 3, 4, 5 Jahren mit dieser digitalen Welt. Ich habe das ja vorher abgelehnt. Ne? Ich habe ja gesagt, dieser Online-Scheiß kommt mir nicht ins Haus, ganz deutlich. Und ich habe heute immer noch so meine Ressentiments all dem gegenüber und habe auch so innere Widerstände. Was ist das für ein Bias, wenn du das beschreiben solltest?
Vielleicht ein Glaubenssatz.
Möglicherweise.
Kein Bias, aber...
Ja. Das hat aber mit meiner langen Lebenserfahrung und meinen 45 Arbeitsjahren oder 40 von 45 ohne diese Welt, ohne diese digitale Welt. Für mich ist das quasi wie neu, obwohl ich das seit 5 Jahren jetzt täglich betreibe auch und auch gerne Ratschläge von dir annehme und von anderen, von denen ich die annehmen kann. Es ist aber für mich irgendwie ein Buch mit 7 Siegeln, diese digitale Welt.
Naja, es ist ja auch was anderes. Ich habe die ersten Webseiten 97 gebaut. Mm. Und das ist schon eine ganze Weile. Also, um Gottes Willen, bald 30 Jahre her.
Wahnsinn.
Und beschäftige mich seitdem halt damit. Und ich komme ja aus dem Grafikdesign, bin dann zum Webdesign. Ich habe dann viel Kommunikation, aber auch Vertrieb gemacht. Und ich bin immer wieder in diese ganzen neuen Bereiche so eingetaucht. Und mich hat es einfach fasziniert. Also dieses Neue, was ist da möglich? Ich habe das gar nicht bewertet. Finde ich das jetzt gut oder schlecht? Ich habe es einfach gemacht, weil es da war. Und weil ich damals schon ziemlich sicher dachte, das wird auch nicht wieder weggehen. Also gab ja andere, also das war noch vorher, ne, die dann irgendwie dachten, sitzen wir aus. Das ist
so eine Mode.
Genau, so eine Randerscheinung. Ja, halt. Also ja. Ich hatte ja auch keine Glaskugel, aber ich fand das halt, da bewegte sich so viel. Und ich habe mich von Anfang an mit letztendlich mit Wirkung beschäftigt. Ne? Mhm. Aber am Anfang gar nicht so auf persönlicher Ebene. Da ging es ja eher um Unternehmen, um Firmen, Webseiten und so weiter. Aber ganz viel um Kommunikation. Und das war ja immer zwischenmenschliche Kommunikation. Ja, und das hat sich dann immer so weiterentwickelt. Also ich finde es einfach spannend. Ich bin kein Digital Native, aber ich mache das halt schon eine ganze Weile. Yeah. Und auch jetzt gerade durch KI ändert sich ja auch nochmal so viel, dass diese Persönlichkeit im Digitalen, unsere menschlichen Fähigkeiten nochmal eine viel größere Bedeutung bekommen, jetzt im KI-Zeitalter. Weil was uns von den Maschinen unterscheidet, sind eben unsere persönlichen, unsere menschlichen Merkmale, auch diese menschlichen Fähigkeiten. Und ich glaube, um die wird es immer mehr gehen, weil viele Sachen, die wir aus dem Management kennen, also so klassische Managementaufgaben zum Beispiel, die kann die KI jetzt schon besser als wir.
Sag mal was zum Beispiel?
Analysen, Daten zusammenführen oder auswerten. Mhm. Ja, also da ist die KI, die macht das 24 Stunden am Tag sehr genau, riesen Datenmengen, ja. Aber
die Bewertung, ne?
Die Bedeutung der Daten oder auch die Beurteilung oder auch die ethische Einordnung oder das zwischen den Zeilen lesen, Stimmungen erfassen, empathische Reaktionen, das kann die KI halt nicht. Also auch wenn sie uns immer so mega intelligent vorkommt, letztendlich berechnet sie das ja.
Naja, ja. Ist eine Rechenmaschine, ne? Genau. Letztlich. Wie übersetzt du das? Was ist KI?
Na, womit wir am meisten Berührung haben, sind die Sprachmodelle. Und das sind letztendlich so auf Wahrscheinlichkeit basierende Sprache, die alles zusammensetzt, womit sie gefüttert wurde. Da steckt natürlich viel Wissen drin, aber sie halluzinieren auch, das wissen wir.
Absolut. Zum Beispiel heute Protokoll einer Besprechung, die wir online gemacht haben, ja. Da sind Sachen einfach falsch. Also da werden Namen verstanden und irgendwas, was da gesagt wird. Aber Inhalte sind zum Teil falsch wiedergegeben durch dieses Protokoll, was also automatisch erstellt wird während einer Besprechung.
Genau, die Richtigkeit müssen wir halt im Zweifel auch nochmal überprüfen.
Also da sind die Zusammenhänge falsch hergestellt.
Genau, und vor allem, wenn du Ursache und Wirkung auseinanderhalten sollst, da sind die zumindest jetzt noch nicht wirklich überzeugend.
Ja.
Meine Welt ist ja so LinkedIn, nicht, was die digitale Kommunikation angeht. Und wenn wir aber da mal auf die Profile schauen und auf die Lebensläufe oder was da so zu sehen ist, das sind das klassische Lebensläufe. Da geht es um Berufserfahrungen, meinetwegen auch Ausbildung, Zertifizierung, Titel, Positionen. Und da fehlt ganz viel das Menschliche. Also guck dir die Profile an. Die sehen auch alle gleich aus. Also auch schon von den Fotos, so klassische Managementfotos. Da fahre ich kaum was über den Menschen dahinter. Wenn ich aber mal schaue, was ist denn gerade in Führungspositionen wichtig. Natürlich ist es unsere Expertise und unsere Erfahrung, aber ein ganz großer Anteil ist doch auch unsere Persönlichkeit.
Natürlich.
Unsere persönlichen Fähigkeiten, so dieses Kulturelle auch im Sinne auf Zwischenmenschliche, was die Unternehmenskultur dann betrifft. Und das dürfen wir, glaube ich, sehr viel mehr auch im Digitalen klingen lassen. Nur da kommen wir dann wieder an den Punkt, wie mache ich denn das? Worum geht's denn da? Und dafür soll mein Buch da sein, dass ich halt dieses Charisma, meine ich, mit Ausstrahlung, mit genau diesen Persönlichkeitsmerkmalen und unseren zwischenmenschlichen Fähigkeiten.
Mhm. Also ein weites Feld. Apropos weites Feld, Andrea, du weißt, der zweite große Schwerpunkt in diesem Podcast ist neben dem Leben der Tod. Wenn wir das mal jetzt auf das Digitale übertragen, inzwischen gibt's ja sowas, dass Menschen Beziehungen zu Avataren haben, zu irgendjemandem, der gar nicht mehr lebt.
Ja.
Durchaus Liebesbeziehungen eingehen, sehe ich im Fernsehen. Heißt das, der Tod ist out?
Oh Gott. Also, ja, ich glaube, das sind zwei Sachen, ne? Es gibt ja auch viele Fake-Profile. Man kann natürlich solche, ja, Avatare nennst du das auch, kreieren.
Heißt das nicht so?
Ja, natürlich gibt es so etwas. Und die Erfahrung, und ich glaube, da gibt es auch eine Wissenschaft dazu, die zeigt, dass wir Menschen auch im Digitalen auch sowas wie Gefühle entwickeln können für Menschen. Also richtige Beziehungen aufbauen können. Das klingt ja irgendwie absurd. Ich glaube, das liegt auch wieder daran, dass wir natürlich das, was wir dort sehen, da bauen wir ein ganz großes Bild drumherum und haben dann halt so eine Vorstellung, dass das auch ein Mensch ist, mit dem wir dann sprechen und uns mit dem aus auseinandersetzen.
Ja.
Und das kann natürlich auch über den Tod hinausgehen. Und es gibt, glaube ich, solche Experimente schon oder auch solche Anbieter, wo Menschen dann zu Lebzeiten noch ihren Avatar auch mit ihrer Stimme und mit ihren ganzen Erfahrungen und dem Wissen und so weiter generieren, der dann über den Tod hinaus aktiv ist.
Also angeblich kannst du auch mit den Menschen, die tot sind, dann noch weiter kommunizieren.
Ja, genau. Ich weiß nicht, ob man das selber will oder ob das Umfeld das möchte. Da habe ich noch nicht wirklich ernsthaft drüber nachgedacht. Also das wäre jetzt auch nichts, was ich mir wünschen würde. Da muss ja jeder für sich eine Entscheidung treffen.
Und wie ist es überhaupt? Denkst du schon über den Tod nach? Ich nehme an, in deinem Umfeld gibt es Menschen, die schon gestorben sind?
Ja, ich denke tatsächlich nicht viel über den Tod nach. Ich habe da auch nicht so einen Riesenbezug zu. Also für mich ist der Tod das Ende meines Lebens. Und ich denke lieber über das Leben nach, was ich halt gerne vorher noch alles machen, erleben möchte.
Und meine Intention unter anderem, über den Tod mit Menschen zu sprechen, das ist gut, wenn es so ist, finde ich.
Ja.
Und das heißt, du denkst auch, es kommt danach nichts.
Ich lasse mich mal überraschen, sage ich so. Aber ich weiß es nicht. Ich rechne nicht damit. Also ich habe da keine Vorstellung von, so oder so wäre das und wird das. Also seit ich 15 bin, bin ich Organspenderin. Ich glaube, ich hätte den noch gar nicht ausfüllen dürfen. Wahrscheinlich muss man da volljährig sein.
Also
oder
du bist bereit, deine Organe zu spenden. Noch hast du keins gespendet.
Naja, ich habe so einen Organspender.
Ja, das habe ich auch, genau.
Genau, nee, noch habe ich nicht gespendet.
Nee.
Aber seitdem ich gehört hatte, dass man das tun kann, habe ich den ausgefüllt und habe den auch immer irgendwie dabei. Inzwischen gibt es ja so ein Online-Register. Ich habe auch ein Tattoo dazu. Please recycle me. Das ist so ein offizielles Symbol. Das ersetzt nicht den Ausweis. Aber es ist natürlich ein Signal, es ist ein Statement, wenn man also, wer weiß, wo man mal irgendwann stirbt, auf welchem Tisch man dann liegt. Und das ist ein internationales Zeichen, was dann hoffentlich verstanden wird. Mein Umfeld weiß das auch, dass ich das möchte. Und es ist ja unglaublich, wie viele Sachen von uns weiterverwertet werden können. Das ist ja nicht nur das Herz oder die Lunge. Das sind ja ganz, ganz, ganz viele Körperteile. Also ich wünsche mir einfach, dass, wenn es mich nicht mehr gibt, dass aber ganz viele andere vielleicht, je nachdem wie alt ich dann bin, von meinem Körper noch profitieren können.
Du bist die Erste, die sowas sagt in meinem Podcast.
Ehrlich?
Ja, das ist spannend, dass du da auch so ganz praktisch denkst. Ich habe auch so einen Ausweis. Keine Ahnung, ob den jemand findet, wenn es soweit ist. Ist ja noch die nächste Sache. Insofern ist das ja toll, dass du das auf dem Unterarm hast.
Und es gibt sogar, die heißen Organhelden. Es ist so eine Organisation. Es gibt ganz viele Tattoo-Studios, die sich da angeschlossen haben, wo man die umsonst bekommt. Ich finde das einfach schön, weil damit kommt man auch mit Leuten ins Gespräch.
Ja.
Viele fragen, was ist das? Und dann erzähle ich, das offizielle Organspende-Tattoo. Und ach so. Und spannend. Und ganz viele sagen ja auch, Mensch, Herr Sissi, ich wollte auch immer mal so einen Ausweis ausfüllen und haben es aber noch nicht gemacht. Und irgendwann ist es dann zu spät.
Ja.
Und das Problem ist ja immer, dass die Angehörigen dann diese Entscheidung treffen müssen und die sich vielleicht damit schwer tun. Die haben auch in dem Moment dann ganz andere Sorgen und Trauern und so weiter.
Ja, vor allen Dingen auch die schwere Entscheidung, das dann ja eben zu entscheiden für einen anderen Menschen. Ne?
Ja.
Deswegen bin ich ja auch, du hast das gehört, weil du hast so fleißig etliche Podcasts gehört. Dafür bedanke ich mich ganz, ganz herzlich. Und rufe auf, die weiteren Podcasts zu hören. Es gibt ja schon mehr als 150 inzwischen, also mehr als 150 Episoden dieses Podcasts Schwarz hören. Da weißt du ja auch, dass ich gerade, weil ich denke, die Entscheidung, jemandem anderen aufzubürden, eben so schwer ist, dass ich sage, ab einem gewissen Moment möchte ich selber bestimmen, jetzt ist gut. Jetzt mache ich Schluss. Sogenannter selbstbestimmter Tod oder selbstbestimmtes Sterben. Wie stehst du dazu? Hast du da jetzt schon mal drüber nachgedacht?
Absolut. Ich habe da noch keine Vorkehrungen getroffen. Interessanterweise haben mir meine Eltern letztens davon berichtet. Ich glaube, Anstoß waren die Kessler-Zwillinge. Ich weiß es nicht genau, aber
das hat große Aufmerksamkeit gebracht.
Und meine Eltern haben mir das gerade vor ein paar Wochen erzählt und dachte ich, okay, also meine beiden Eltern leben noch. Ja, für die ist das auch ein Thema und das ist irgendwie so eine Mitgliedschaft.
Das kann man hierzulande machen, genau. Ja, zum Beispiel in der Deutschen Gesellschaft für humanes Sterben. Mhm. Da ist man Mitglied und wenn man das dann will, kann man einen Arzt von denen vermittelt bekommen und so weiter.
Genau, also wir haben kein Familiengrab oder was, sondern bislang gab es immer nur so anonyme Bestattung auf so einer Wiese. Ne? Meine Oma hat auch immer noch, also noch als sie gelebt hat, immer schon gesagt, also wenn ich mal tot bin, ihr sollt mich auf gar keinen Fall auf dem Friedhof besuchen, weil da bin ich nicht mehr. Garantiert bin ich da nicht mehr. Sie wusste auch nicht, wo sie dann ist. Also hat sie zumindest nicht
erzählt. Sehr fortschrittlich finde ich das, dieses Denken.
Ja, genau. Und meine Eltern sind Einzelkinder. Ich bin auch Einzelkind, eine sehr kleine Familie so gesehen. Und wir wollen das so und nicht anders.
Und zur Not würdest du sagen, wenn der Punkt erreicht ist für dich, wo du sagst, es ist nicht mehr lebenswert, das wäre für mich der Punkt, wobei das schwierig genug sein wird, es wirklich dann zu entscheiden.
Dann würde ich mich auch für ein selbstbestimmtes Sterben entscheiden.
Ja.
So sehe ich das jetzt.
Wobei, die Entscheidung muss ja genau genommen vorher fallen. Mhm. Nehmen wir mal an, du wirst ganz doll krank, vielleicht auch dement. Dann kannst du es nicht mehr entscheiden, in der Regel nicht.
Richtig.
Also eigentlich müssten wir jetzt anfangen.
Natürlich. Für andere Sachen, so Unfälle oder was alles so passieren kann, habe ich eine Patientenverfügung, dass ich also nicht künstlich am Leben erhalten werden möchte.
Ja.
Aber ja, es gibt wahrscheinlich noch ein paar mehr Sachen, die man beachten sollte. Ich wollte auch mal so eine Art Ordner oder so einen digitalen Ordner, wo dann irgendwie alles...
Ach, bei dir muss der natürlich digital sein, ist klar. Man muss ihn dann bloß auch finden.
Ja, natürlich. Aber dass man das vielleicht auch mal sinnvoll vorbereitet, damit ich ehrlich, das habe ich noch nicht.
Das
aber
ist das nächste Buch, Andrea.
Oh.
Digitales Sterben.
Nee. Nee.
Schwarz hören.